Deutschlandfunk, eine Welt.
Im geopolitischen Kräftemessen während des Kalten Krieges haben die Supermächte USA und Sowjetunion mit großem Aufwand um Verbündete überall auf der Welt geworben. Diejenigen Länder, die sich keinem der beiden Blöcke anschließen wollten, gründeten die Bewegung der blockfreien Staaten. Eine dritte Kraft, die nach dem Kalten Krieg weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Doch das Werben um die Blockfreien hat durch den Ukraine-Krieg wieder an Dynamik gewonnen. Aktuell spielt es sich vor allem in Afrika ab, wo eine Mehrheit der Staaten Russland nicht für den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilen will. Derzeit kann bei diesem Ringen vor allem Russland Erfolge verzeichnen. Die mit Moskau verbündete Militärjunta in Mali wird in wenigen Tagen den Abzug der letzten französischen Soldaten verkünden können. In die Kasernen der Franzosen rücken schon jetzt nach und nach russische Söldner ein. Wie groß der Hass auf Frankreich in der malischen Führung geworden ist, machte der Sprecher der Militärregierung in Bamako vor wenigen Tagen deutlich.
Le gouvernement de la transition exige du président Macron.
Die Übergangsregierung fordert Präsident Macron dazu auf, endlich seine neokoloniale, paternalistische und verächtliche Haltung abzulegen und zu verstehen, dass die Malier selbst am besten für sich sorgen können.
Mieux que les Maliens eux-mêmes.
Aber nicht nur Frankreich hat die Militärregierung im Blick. Die ständigen Schikanen der malischen Behörden haben am Freitag die Bundeswehr dazu veranlasst, ihre Beteiligung an der UN-Mission MINUSMA auszusetzen. Auch für Deutschland scheint die Zeit in Mali abzulaufen. Doch nicht nur in Westafrika wächst die Distanz zum Westen. Auch Südafrika sieht nach einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in dieser Woche keinen Anlass für eine kritischere Haltung zu Russland. Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor wandte sich stattdessen in der Pressekonferenz mit Blinken selbstbewusst gegen jegliche Einmischung von außen in Afrika. Diese hätten die Konflikte in der Vergangenheit nur angeheizt und verschärft.
One of the experiences we should draw lessons from is the reality that there has been a lot of external interference in Africa. And a lot of that external interference has fueled conflict. In many African countries has fueled instability.
Soweit die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor. Unser Korrespondent Stefan Ehlert beobachtet seit vielen Jahren die politischen Entwicklungen in Afrika. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die jüngsten Afrika-Reisen hochrangiger Politiker gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob die USA überhaupt noch Lock- und Druckmittel in der Hand haben, um in Afrika für Kurswechsel zu sorgen.
Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also die Mittel hätten die Vereinigten Staaten in jedem Fall. Aber in 2 Jahren hat Joe Biden natürlich nicht wieder aufbauen können, gut machen können, was Donald Trump zerstört hat. Dumpfer Rassismus, eigentlich auch Dummheit, haben ja das Vertrauen in die USA teilweise zerstört. Ich zitiere nochmal Trumps Shithole Countries. So hat er sich über einige Länder Afrikas geäußert. Blinken geht's generell auch darum, sogenannte bösartige russische Aktivitäten zu kontern. Damit folgte ein Beschluss des US-Repräsentantenhauses. Das war auch in Südafrika vorher schon bekannt, dass das ein Interesse ist. Also es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um russisches Vorgehen in Mali oder in der Zentralafrikanischen Republik. Es werden jedes Mal Menschenrechtsverletzungen berichtet. Und in Südafrika wurde jetzt aber deutlich, dass dem Westen da an der Stelle Doppelmoral vorgeworfen wird. Also warum kümmert ihr euch so um die Ukraine? Aber was ist denn mit Palästina? Was ist mit der Westsahara? Das fragen sich eben manche Entscheider in afrikanischen Hauptstädten. Viele von ihnen können sich auch noch an die Zeit der Unabhängigkeitskämpfe erinnern und an den Kalten Krieg. Damals unterstützte der Westen zum Beispiel das Apartheid-System in Südafrika oder die Renamo-Rebellen, die mit Südafrika verbündet waren, in Mosambik. Und viele fortschrittliche Kräfte haben damals Russland als Verbündeten anerkannt. Und zum Beispiel Raila Odinga, jetzt Präsidentschaftskandidat in Kenia, der hat in der DDR studiert und fand das toll. Da gibt es historische Verbindungen nach Osten, nach Russland, auch Dankbarkeit, und das spielt jetzt auch eine Rolle.
Dann schauen wir mal auf Russland. Der russische Außenminister Sergei Lavrov war vor Blinken auf Afrika-Tour. Vor allem die Präsenz der russischen Wagner-Truppen im westafrikanischen Mali. Das ist im Westen ein zentraler Kritikpunkt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen der malischen Regierung und dem Westen auf dem Tiefpunkt sind. Dazu passt, dass nun am Freitag auch die Bundeswehr bekannt gegeben hat, ihr Engagement in Mali auszusetzen. Doch ausgerechnet Mali und das ganze westliche Afrika hat Lavrov bei seiner Reise komplett ausgespart. Wie würden Sie das bewerten? Ist das ein Hinweis darauf, dass andere Regionen in Afrika für Moskau mittlerweile noch wichtiger geworden sind?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich kann aus Lavrovs Reiseroute sowieso keine kohärente Afrika-Strategie ablesen, außer dass man eben versucht, den Fuß da in die Tür zu kriegen, wo es noch geht. In Mali haben sie den Fuß in der Tür. Ich glaube, gestern oder vorgestern haben Junta-Chef Assimi Goïta und Russlands Präsident Putin miteinander telefoniert. Darüber wurde auch berichtet. Also das Verhältnis ist blendend. Es wurden gerade wieder Kampfhubschrauber und Militärflugzeuge geliefert. In Wert von hunderten Millionen von Euro, wo wir uns fragen, woher das Geld dafür eigentlich kommt. Hintergrund sind wohl Rohstoffinteressen in Mali der Russen. Aber also eine Strategie kann ich da nicht erkennen. Russland ist in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan und in Mali aktiv, war übrigens auch in Mosambik, ist da rausgeflogen mit wenig Erfolg. Man biedert sich an bei Autokraten wie Yoweri Museveni in Uganda. Aber wirtschaftlich ist Russland ziemlich im Hintertreffen, also eigentlich irrelevant für Afrika. 1% der Direktinvestitionen und nur einzelne Regimes setzen auf Russland als Lieferanten von Militärtechnik und Know-how. Mehr hat Russland übrigens auch nicht zu bieten. Und zu Frieden und Wohlstand hat das noch nirgends geführt. Das werden die Staaten auch früher oder später selbst erkennen. Und deswegen glaube ich, dass China und Westen für Afrika bedeutender bleiben. Und wir sollten uns auch nicht nur an diesen aktuellen Reisen orientieren. Es gibt eine diplomatische Initiative von allen Seiten, spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges. Da melden sich sogar deutsche Botschafter in mosambikanischen Zeitungen zu Wort und sagen, also hört mal zu, das war ein Angriffskrieg und nicht eine Verteidigung gegen irgendwelche Nazis oder irgendetwas, was durch eine NATO-Strategie gerechtfertigt sei, dort einzumarschieren. Umgekehrt haben die Russen ihren Fernsehsender, ihren berüchtigten Russia Today in Südafrika aufgesetzt, um den Kontinent mit Nachrichten zu versorgen in ihrem Sinne. Also da herrscht auch ein Propagandakrieg. Da wird mit allen Mitteln um die afrikanischen Köpfe gekämpft.
Schauen wir noch auf ein weiteres Land. Als frühere Kolonialmacht hat Frankreich Westafrika jahrzehntelang als seinen Hinterhof betrachtet. Seit geraumer Zeit wächst aber nun der Widerstand gegen die Franzosen gerade dort. Das war auch bei der Rundreise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ende Juli zu spüren. Glauben Sie, dass Frankreich der große Verlierer der aktuellen politischen Dynamik ist?
Das kann ich schwer beurteilen. Also die Mission, die gerade in Mali beendet wird, war ja hochriskant und teuer. Über 10 Jahre waren die Franzosen dort. Jetzt kooperiert Mali mit Russland und möglicherweise ist das innenpolitisch für Präsident Macron in Frankreich von Vorteil, dass er sagt, dann sollen sich mal die Russen da die Finger verbrennen. Die Franzosen sind ja auch nicht raus aus der Antiterrormission im Sahel. Die ziehen rüber in den Niger, sind weiterhin einsatzbereit. Generell würde ich aber sagen, ist eine Tendenz zu erkennen, sich von der einstigen Kolonialmacht zu emanzipieren. Also da verfängt die Propaganda der Russen oder auch überhaupt Propaganda gegen die Franzosen, gegen den Westen, die verfängt relativ schnell. Möglicherweise auch, weil viele Entwicklungshoffnungen enttäuscht wurden, weil eben ja der deutsche Kanzler nach Senegal reist, wenn er Gas einkaufen möchte und einkaufen muss, aber nicht, weil man den Senegal auch sonst als hochrangigen Partner betrachtet. Da ist möglicherweise eine Absetzbewegung zu erkennen. Und hier in Marokko, wo wir unser ARD-Studio Nordwestafrika aufgesetzt haben, ja, selbst dort begegnen einem junge Menschen, die einem sagen, sie sprechen lieber Englisch als Französisch, als die Sprache der einstigen Kolonialmacht. Die Regierung in Bamako oder Khartoum haben jetzt eben einen größeren diplomatischen Handlungsspielraum und die können eben wählen. Und vielleicht haben da mancherorts China und Russland derzeit die Nase vorn. Das muss aber nicht so bleiben.
Wir haben jetzt in diesem Gespräch viel über Nationalstaaten und ihre Interessen gesprochen, aber es gibt ja auch multilaterale Engagements von den Vereinten Nationen oder auch der Europäischen Union. Nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan ist Afrika ja mittlerweile das Haupteinsatzgebiet der internationalen Truppen. Wie ist es um dieses multilaterale Engagement bestellt?
Nachdem Deutschland jetzt angekündigt hat, sich aus der MINUSMA, der UN-Blauhelm-Mission in Mali, zurückzuziehen, mache ich mir um diese Mission Sorgen, weil die Deutschen da sehr wichtige Leistungen erbracht haben, mit zuletzt 1000 Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, die Vereinten Nationen stehen da möglicherweise vor einem Scherbenhaufen und können diese Mission so nicht fortführen, wenn nicht jemand sehr schnell da einspringt. Generell ist da Wohl und Wehe nah beieinander. Alle wissen, dass es ohne die Vereinten Nationen, speziell in Krisensituationen, nicht geht. Ein Zyklon in Mosambik, eine Hungersnot in Somalia. Also ohne das World Food Program, das Welternährungsprogramm, sind solche Krisen nicht zu bewältigen. Ohne Stabilisierungsmissionen der UN ist es schwierig, in vielen Gebieten dann auch wirklich mal Frieden herbeizuführen oder zumindest Taschen der Sicherheit für die Bevölkerung, lassen Sie uns nur davon reden, dass man überhaupt Entwicklungshilfe leisten kann. Aber dieser Streit zwischen vielen Mächten, die im Sicherheitsrat sitzen, der wird natürlich die Schlagkraft der Vereinten Nationen nicht stärken, sondern man wird sich da auf dieser Ebene möglicherweise zu schwächen versuchen, ist ja auch schon dabei. Ob das auf die humanitären Krisen dann auch Einfluss hat, das müssen wir abwarten. Auch die Europäer, über die haben wir ja noch nicht gesprochen, Europa ist einer der wichtigsten Geber überhaupt auf der Welt. Also allein Mosambik in 7 Jahren 1 Milliarde Euro umgerechnet. Das ist sehr viel Geld. Europa ist ein ganz wichtiger Partner für Afrika und Afrika für Europa, weil wir ja zum Beispiel auf den grünen Wasserstoff hoffen. Der soll aus Nordafrika kommen. Die Gasvorräte, wir haben es angesprochen, sollen aus dem Senegal aufgefüllt werden oder Italien macht das jetzt auch schon aus Mosambik. Und da, wo sich die Bevölkerung in 30 Jahren verdoppeln wird, da liegen auch die Märkte der Zukunft. Also nach meinem Eindruck agieren die Europäer, obwohl sie insgesamt im Verbund ja sehr wichtig sind, da noch immer sehr stark im Eigeninteresse und eben nicht im europäischen Verbund. Ich glaube, da ist noch Arbeit zu tun.
Das neu erwachte Interesse an Afrika, Hintergründe zur verstärkten Reisediplomatie in Afrika waren das von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert.